Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ein großartiges Kinowochenende liegt vor uns mit hervorragenden Filmen, die wir hier alle besprechen werden im Verlauf dieser Sendung. Und dazu haben wir auch die Gesprächspartner und Partnerinnen, zum Beispiel Sandra Hüller, gerade ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären, jetzt zu sehen in dem Film Der Astronaut, an der Seite von Ryan Gosling. Das heißt, an der Seite ist sie gar nicht so oft, meistens ist er ja oben im Weltraum und sie ist das Bodenpersonal. Darüber werden wir reden. Freuen uns sehr auf den Besuch eines anderen, sehr beliebten Schauspielers, nämlich Florian Stetter, wird bei uns sein, zu sehen in dem Film My Soon. Und wir haben viele andere Filme, die jetzt ganz regulär im Kino angelaufen sind, für Sie im Programm. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, und wir wollen jetzt sprechen über einen Hollywood-Schauspieler, der sich in den letzten Jahren auch einen Namen als Regisseur gemacht hat. Bradley Cooper hat für A Star is Born mit Lady Gaga in der Hauptrolle mehrere Oscar-Nominierungen erhalten, genauso für Maestro. Is This Thing On hat in diesem Jahr bei der Oscar-Verleihung keine Rolle gespielt, ist aber jetzt bei uns im Kino zu sehen. Ein kleiner, intimer Film, vielleicht doch etwas anders als das, was er bisher gemacht hat, und damit erstmal herzlich willkommen. Anna Wollner ist bei mir.
Hallo, lieber Knut.
Und hat auch mit ihm gesprochen. Habe ich dir mal erzählt, ich sollte meine Veranstaltung mit ihm moderieren in Berlin.
Und dann hat er Magen-Darm gehabt?
Er hatte Magen-Darm, ja. Und dann kam seine Mutter. Und ich habe mit der Mutter dann so ein Interview auf der Bühne geführt über Gesundheitszustand ihres Sohnes, wie es ihm so geht. Also wie so ein ärztliches Biothong. Es war das bizarrste Interview meines Lebens, glaube ich. Aber sie war wahnsinnig nett.
Ich hatte auch ein Interview mit ihm, als er Magen-Darm hatte. Er hatte einen Tag alles abgesagt. Das war kurz vor Weihnachten. Ja. Und dann kam er einen Tag später und war eine 20 Minuten zu früh. Und ich saß mit einem Kollegen schon im Raum. Und weil er loslegen wollte, hatte ich dann eine Viertelstunde Two-on-One mit ihm, und die Gruppe danach, da saßen glaube ich 12 Leute, und siehste, die haben alle im Strahl gekotzt.
Siehste, gekotzt haben sie. Ich hatte nicht gekotzt, weil ich fand die Mutter sehr nett, aber fand es immer auch trotzdem ein bisschen komisch, mit der Mutti über den Sohn zu reden. Wir reden jetzt auch über den Sohn, wir reden über Bradley Cooper, eben über diesen neuen Film Is This Thing On, und der ist so angesiedelt im New Yorker Stand-Up-Milieu. In der Hauptrolle auch ein Comedian, nämlich Will Arnett. Was ist das jetzt für eine Geschichte, die da erzählt wird?
Es ist angelehnt an das Leben des britischen Comedian John Bishop. Will Arnett hat nach einer Begegnung mit ihm das Drehbuch geschrieben, Bradley Cooper Regie und eine Nebenrolle übernommen. Böse gesagt, es ist eine Geschichte über mittelalte Männer in der Midlife-Crisis. Annette spielt Alex, einen angehenden Stand-Up-Comedian, der auf der Bühne sein eigenes Leben seziert. Die Beziehung ist kaputt, die Familie ist weg, die Orientierung ist auch eher so mittel, und das Publikum sitzt da und ist Teil davon. Es ist nicht dieses klassische Setup-Pointe-Applaus, sondern eher so ein wirklich ein langsames Auseinandernehmen der eigenen Existenz.
Ich glaube, ich lasse mich scheiden. Was mich stutzig gemacht hat, ist, dass ich in einer Wohnung lebe, und zwar allein. Ja. Und meine Frau und Kinder wohnen da nicht. Also, das war wahrscheinlich der entscheidende Hinweis.
Ja, man lacht da kurz und merkt aber auch sofort, das Lachen, das bleibt irgendwie im Halse stecken.
Okay, also darf man auch lachen oder fühlt man sich die ganze Zeit irgendwie schlecht, wenn man lacht?
Es ist beides, und genau das ist der Punkt. Der Film spielt permanent mit diesem unangenehmen Zwischenraum. Du erkennst dich vielleicht wieder, oder zumindest Gefühle, die man sonst eher wegdrückt, und plötzlich sitzt du da und lachst über etwas, das eigentlich ziemlich wehtut, weil er steht vor den Scherben seiner Existenz. Und Cooper selbst beschreibt das auch ganz gut, weil er diese Bühne als etwas Therapeutisches sieht, aber eben mit Vorsicht.
Beyond.
Mehr als das, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Es wirkt therapeutisch und zugleich ist es etwas sehr Kraftvolles. Deshalb muss man gewissermaßen vorsichtig damit umgehen. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich das schon früh gelernt habe. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, ob es Jimmy Stewart war oder jemand anderes, der darüber gesprochen hat, dass ich in meiner Kunst viel besser bin, wenn ich in meinem Leben wirklich präsent bin. Es gibt kein "Ich weiß nicht, wie ich in der Kunst präsent sein soll, aber im Leben nicht." Für mich hängt das untrennbar zusammen. Ich glaube daher wirklich, dass mir diese Berufung geholfen hat, in meinem eigenen Leben präsenter zu sein. Denn in der Kunst wird genau das einfach eingefordert. Verstehen Sie, was ich meine?
Because it just demands it in art.
Does that make sense?
Und genau das merkt man dem Film an. Es geht ganz stark darum, präsent zu sein, auch wenn es unangenehm ist.
Und wie hat er das diesmal inszeniert? Bisher war das ja immer sehr gutes Erzählkino. Ist er hier vielleicht mit dieser Intimität ein bisschen intimer in seiner Arbeit?
Ist er. Also er ist wirklich sehr nah dran. Es gibt ganz viele extreme Nahaufnahmen. In fast jedem Bild ist Will Arnett im Kopf so im Anschnitt zu sehen, als würde die Kamera auch direkt mit auf dieser Stand-Up-Bühne stehen. Es gibt wirklich kaum Distanz, aber das ist Absicht, denn Cooper wollte dieses Gefühl erzeugen, dass man eben nicht ausweichen kann.
That was the genesis of the whole idea.
Das war der Ausgangspunkt der ganzen Idee. Will erzählte mir von dem Projekt, an dem er arbeitete, und ich hatte sofort dieses Bild vor Augen, sein Gesicht ganz nah, fast direkt in die Kamera. Das hat mich fasziniert. Ich liebe Stand-up-Comedy und fragte mich, was ist die beste filmische Form, um einzufangen, wie es sich für einen Comedian wirklich anfühlt. Für mich war das genau dieser Ansatz, das Publikum unmittelbar ins Geschehen zu ziehen, denn auf der Bühne gibt es kein Entkommen. Und ich hatte das Gefühl, dass auch das Publikum nicht entkommen kann, dass es dieses Unbehagen beinahe körperlich spürt, dass es keinen anderen Ort gibt, zu dem man den Blick abwenden könnte. Das war das Ziel. Und daraus ergab sich auch, wie wir den ganzen Film gedreht haben, mit einer einzigen Handkamera. Denn so habe ich New York erlebt. Man kann weder akustisch noch visuell entkommen, wenn man dort ist. Und genau dieses Gefühl wollte ich vermitteln und das Publikum in dieselbe Situation versetzen.
Genau so fühlt sich der Film auch an. Man kann nicht wegschauen, selbst wenn man will.
Anna, dann sag uns zum Schluss bitte noch, also es wirkt jetzt etwas anstrengend, wenn ich dir so zuhöre. Funktioniert das Ganze trotzdem?
Ja, meistens schon, weil er gerade so kompromisslos ist. Der Film, der will nicht unterhalten im klassischen Sinne, sondern eher reinziehen und konfrontieren. Es gibt auch Momente, wo er sich vielleicht ein bisschen zu ernst nimmt, wo man denkt, ein bisschen mehr Leichtigkeit. Es geht ja am Ende um Stand-up, würde nicht schaden, aber Will Arnett und Laura Dern als gescheitertes Ehepaar, die funktionieren. Es ist wirklich fast schon dokumentarisch und unangenehm ehrlich, eine intime Studie über Männlichkeit, Einsamkeit und auch, das kann Bradley Cooper sehr gut, Selbstinszenierung.
Jetzt im Kino zu sehen ist The Thing On. Anna Wollner sprach mit dem Regisseur, der kerngesund war. Wir warten mal auf weitere Bradley Cooper-Geschichten. Kann ja noch viel passieren in seinem Leben und auch in deinem. Danke dir.
Sehr gerne.
Du warst schließlich der beste Präsident der Republik. Das Gesetz zur Sterbehilfe müssten Sie noch unterschreiben. Unterschreiben Sie?
Dazu braucht es nämlich Courage und die wirst du leider nie haben.
Unterschreibe ich nicht, bin ich ein Folterer. Ein Mörder, wenn ich unterschreibe.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei mir jetzt Anke Lewicki, dich erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Buona giornata.
Denn wir sind jetzt beim Reden über einen großen italienischen Regisseur und damit auch über seinen neuen Film, nämlich Paolo Sorrentino. Er liebt ja so das ausufernde Erzählen. Also denken Sie nur an seinen Film La Grande Bellezza, die große Schönheit, also diese Liebeserklärung an Rom, der uns hinter die römischen Kulissen zu den Schönen und Mächtigen mitgenommen hat und uns die Dekadenz des Lebensstils in Rom vorgeführt hat. Manchmal finde ich persönlich, ich glaube Anke, du auch, schießt Sorrentino dann so mit seinen visuellen Manierismen auch weit über sein Ziel hinaus. Wir müssen nur an seinen letzten Film denken, den wir beide nicht so richtig mochten, nämlich Partenope. Sehr voyeuristisch setzte er die wunderschöne Hauptheldin in Szene. Nun also sein neuer Film, den hast du ja auch gesehen in Venedig bei den Filmfestspielen, La Grazia. Und da ist wieder sein, wie ich wirklich finde, überragender Lieblingsschauspieler zu sehen. Toni Servillo spielt den italienischen Staatspräsidenten. Anke, also wieder ein sehr politischer Film, steht zu vermuten, das hat er ja schon öfter gemacht, also Sorrentino hat einen Film gemacht über Andreotti, dann hat er den Film gemacht Loro, auch zusammen übrigens mit Toni Servillo und da ging es ja um Berlusconi, aber diesmal steht kein realer Politiker im Mittelpunkt.
Nee, man könnte sagen, dass dieser Präsident Fiktion, Illusion ist, er ist nachdenklich, reflektiert, er ist auch gläubig und er hat schon mehrere Staatskrisen bewältigt, jetzt hat er noch ein halbes Jahr im Amt und so typisch für Sorrentino werden so die Befugnisse eines Präsidenten in Italien mit so Techno-Beats eingeblendet. Das ist dann der Paragraph 87. Und diese Techno-Beats hören wir auch immer im Quirinalspalast. Da haben ja früher die Könige und Päpste drin gewohnt. Jetzt residiert da eben der Staatspräsident. Da haben natürlich diese Beats nichts zu suchen. Ja, und in diesen 6 Monate, die ihm noch bleiben, geht es um 2 Gnadengesuche, ne, deshalb auch der Titel. Und seine Tochter hat ein Gesetz erarbeitet zur Sterbehilfe. Und hier kommt natürlich der Konflikt. Er ist Katholik, er ist mit dem Papst befreundet. Wie verhält er sich dazu? Ja, und der Film hat so 2 Tonlagen. Einmal dieses laute Sorrentino-hafte, dann kommt so ein anderer älterer Staatspräsident zu Besuch. Es ist Sturm, der rote Teppich pitschnass, der Staatspräsident hebt ab. Und dann gibt es aber wieder so ruhige Momente, da sehen wir eben Toni Servillo, wie er oben über Rom blickt und eine Zigarette raucht. Und da kommt der Film eigentlich bei sich und seinen Themen an.
Anke, jetzt hatten ja die anderen politischen Filme, also Il Divo, das war der über Andreotti und Loro, über Berlusconi, wie ich finde, schon eine große politische Wucht. Also da steckte eine ganz starke Energie dahinter. Da merkte man, das musste erzählt, weil es musste raus. Wie ist es jetzt hier?
Ja, also bei Il Divo fand ich ja, hat er die Mittel noch ganz gut und sparsam eingesetzt. Da ging es ja los mit seinen Stilisierungen, also mit der Zeitlupe, Puppe, dann mit den schnellen Schnitten, mit der Opernmusik. Und ich finde Il Divo über Andreotti, über dessen letzten Jahre, das ist ja eigentlich eine surreale Satire. So kann man Politik einfangen. Und hier ist es ja jetzt eher anders. Also wir haben schon über den Titel gesprochen, die Gnade, aber auch Anmut, Eleganz. Also man könnte auch sagen, es ist ein eleganter Staatsmann, kein Narzisst, kein Selbstdarsteller, eigentlich ein Politiker, wie es ihn heute nicht mehr gibt. Einer, der versucht, seine Macht nicht zu missbrauchen, nicht zu überschreiten. Das finde ich ganz interessant, weil er ja trotzdem konservativer ist. Also es geht hier gar nicht um linke Politik, sondern um was ein Politiker ausmacht. Und natürlich ist das Thema Sterbehilfe in Italien nach wie vor eben ein sehr aufgeladenes Thema, katholisches Land. Und dieses wird aber eben zur Metapher überhaupt, was, wie ich schon meinte, Politik und Politiker ausmacht.
Anke, dann noch ein letztes Wort zum schon mehrfach erwähnten Toni Servillo. Wie gesagt, für mich ein ganz überragender Schauspieler. Er ist ja ausgezeichnet worden. Man kann sagen, er ist abonniert auf solche Auszeichnungen. In Venedig beim Film für Spielen als bester Darsteller. Zu Recht in deinen Augen.
Ja, auf alle Fälle, der kann ja alle Tonlagen spielen. Also als Andreotti ist er aggressiv, selbstbezogen, narzisstisch. Und hier, oder nochmal die große Schönheit, La Grande Bellezza, da ist er ja so ein wandelndes Medium. Er spielt ja auch einen Journalist. Also er ist so der teilnehmende Beobachter, eher zurückgenommen. Und hier ist er wirklich die Nachdenklichkeit in Person. Er hat ja schon mittlerweile auch ein zerfurchtes Gesicht. Du siehst ihm eben auch seine Diskussion, die er innen führt, im Gesicht immer an. Und es gibt aber noch einen anderen Handlungsstrang, einen Film im Film quasi, weil dieser Präsident ist auch liebeskrank. Seine verstorbene Frau hat vielleicht einmal eine Affäre gehabt. Das beschäftigt ihn total. Da kriegt der Film nochmal so eine andere private Ebene. Das finde ich funktioniert gut. Und ansonsten würde ich einfach sagen, hätte sich Sorrentino noch ein bisschen mehr auf seinen Hauptdarsteller verlassen können. Also es braucht keine Düsenjäger, die die italienische Nationalflagge mit ihren Strahlen nachmachen.
Also wieder ein toller Film für Toni Servillo, ausgezeichnet als bester Darsteller in Venedig. Jetzt im Kino zu sehen, der neue Film von Paolo Sorrentino, La Grazia. Ich danke dir, grazie mille.
Arrivederci, carissimo.
Hast du auch den Schrei gehört, da aus dem Wald?
Ein Schrei? Nein.
Du bist die erste Berühmtheit aus unserem Dorf.
Aya, kannst du mal kommen? Ich will dir was zeigen.
Ach, bist du hier etwa der DJ?
So sieht er ja mal gar nicht aus.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es ist sehr selten, dass wir über einen Film reden können. Ich glaube sogar fast zum ersten Mal aus Nordmazedonien. Also ein Film, der uns in eine Gegend führt, ganz entlegen, Bergdorf, wo wahrscheinlich auch noch nie ein Film gedreht wurde und wo uns erzählt wird von einem sehr jungen Mann, der heißt DJ Ahmet. So heißt der Film. Und Ahmet ist ein junger Mann, der Musik über alles liebt und der versucht eben auch durch Musik vielleicht einen Anschluss an die Welt zu finden. Dieser Film ist unglaublich erfolgreich, hat in Sundance gewonnen, den Publikumspreis, hat auf vielen Festivals Preise gewonnen, kommt jetzt endlich zu uns ins Kino und ich kann sagen, ist eine beglückende Erfahrung, diesen Film zu sehen. Man geht wirklich mit einem guten Gefühl heraus und hat Menschen zugesehen, die stark sind, die sich selbst auch finden. Eine ganz faszinierende Arbeit, eben Nordmazedonien, Tschechien, Serbien, Kroatien, eine Co-Produktion und der erste lange Film von Georgi M. Unkowski. Ich erstmal herzlich grüße. Hi, good to see you, hello.
Hey, thank you for having me on your show.
And what does it mean for you? I mean, to know that your film now, in the whole world, people like it and are enthusiastic about it. Also der Film ist international so erfolgreich. Wie siehst du das?
I'm really proud of it. I'm really proud that we made it. It was a very difficult film to make and it was very close to not existing in the first place. So I'm thrilled. I mean, it's much more than I could wish for, yeah.
Es ist unheimlich glücklich. Es war schwer, den Film zu machen. Es war wirklich eine existenzielle Aufgabe und wirklich auch sehr hart. Und jetzt überall diesen Film zu zeigen, das freut ihn sehr, macht ihn sehr glücklich. Und wir sollten gleich erstmal diesen jungen Mann beschreiben. Also 15 Jahre alt ist er und er wird gespielt von Arif Yakub. Mutter ist gestorben, Bruder spricht nicht mehr, Vater ist hilflos, kann mit den Gefühlen nicht umgehen. Und das ist vielleicht erstmal die Grundsituation, die ja sehr traurig ist. I mean, he's the only guy in this whole family who really tries to solve some problems and to speak about it.
Yes, so it was a really kind of, for me, it was a really challenge how to make a positive film about all these things that you mentioned and how to approach this from a perspective of a person who is inevitably optimistic about life and loves life. In the Balkans, you know, we make a lot of dark films and a lot of dark topics. So it was really a challenge to kind of make, first of all, a modern village film, and also kind of a positive film that is dealing with a lot of the difficult themes.
Also er sagt ja klar, im Balkan entstehen sehr viele düstere Filme und hier die Probleme, die ich genannt habe, sind ja auch sehr hart. Also, aber er wollte eben trotz dieser schwierigen Dinge einen optimistischen Film machen. Er wollte einen Film machen über einen jungen Mann, der das Leben liebt und der Musik auch sehr liebt. Und das ist der Ansatz zu sagen, düstere Themen, aber eben doch ein sehr moderner Dorffilm. And I mean, of course, the basic for his optimism we're talking about is music. He loves music so much. Maybe we can describe a little bit his very special taste in this village. It's surprising, of course, but maybe we can describe it. Und die Grundlage für seinen wunderbaren Lebensmut ist ja eben die Musik. Und das kannst du, Georgi, vielleicht mal beschreiben, was das für eine Musik ist, die er so sehr liebt.
Yeah, so I mean, he's in a way kind of outside of not belonging completely in the village, or at least his kind of spirit doesn't completely belong to the village. So I thought the music should reflect that spirit, and kind of the music also doesn't belong in this world, but it somehow finds its place or kind of seeps through the pores of this village and these characters in the film. So I think it comes down to making this kind of modern village film where it wouldn't be weird to kind of hear a techno music coming from the forest or a hip-hop during a traditional dance festival.
That's right. Also er liebt wirklich Techno-Musik, steht da total drauf und er findet eben, der Regisseur, das war eben eine gute Idee, ihn damit zu verbinden, weil es ist ein Film im Dorf und er ist auch ein Außenseiter, er gehört nicht so ganz dazu, er wird auch so kritisch betrachtet und er findet es schon irgendwie toll, da hat man diesen Wald und da gibt es ja auch ein Rave-Festival. Wenn das jetzt ein Folklore-Festival gewesen wäre, wäre es schon ein bisschen komisch. Also er liebt Musik so sehr, aber auf der anderen Seite zeigst du ja eben auch, und da sind wir beim Grundthema des Films, finde ich auch, wie einerseits die moderne Liebe da ist zu dieser Musik, aber andererseits die Tradition so stark ist im Dorf. And I like very much that you're showing this movie this conflict between modern times and tradition. And he loves techno music, but on the other hand, you're also showing beautiful, by the way, traditional folk dances. So everything is together in your movie.
Yeah, I mean, I really tried not to take sides between tradition and modernity, and I really think both have their positive and negative aspects. So it was just kind of trying to find the balance between the two and really kind of show more of a personal journey through these elements instead of saying this is bad or this is good or kind of without favoring one over the other.
Er wollte jetzt nicht Partei ergreifen, sondern wollte eigentlich die Berechtigung beider Seiten zeigen, nämlich auf der einen Seite Tradition, aber eben auch die Moderne, und das kommt eben zusammen in seinem Film und jeder soll selbst sich entscheiden, wo er vielleicht steht, was ihm gut gefällt in diesem Film. Aber sehr viel wichtiger ist natürlich auch, dass er es dann schafft, sich zu verlieben, und da kommt eben Aya in dieses Dorf. Aya hat in Deutschland gelebt, interessanterweise, und soll jetzt zwangsverheiratet werden. Also ist eine arrangierte Ehe. Und auch das fand ich interessant, denn sie ist ja so modern, sie ist so selbstbewusst, so stark, und dann soll sie in diese Tradition hineingepresst werden. Wer glaubt ernsthaft im Dorf, dass das ginge? And they tried to press her into an arranged marriage. So it's unbelievable. Who can really believe in that village that she would do that? Für mich ist klar von Anfang an, das würde sie nie tun.
Yeah, I mean, it's unfortunately still the case in some of these rural environments that these kind of marriages happen. Generally, I mean, it's kind of a let's say the dark side of the tradition, where this is required of the women to kind of continue this or survive, for the survival of the community. But generally, I also want to mention that in my perspective, you know, even outside of these communities, even in much more modern countries, there's still very many different forms of kind of forced or marriages that are kind of pressured onto people.
Also er sagt, es ist wirklich die dunkle Seite der Tradition, und das ist dort in Nordmazedonien durchaus noch üblich, und das gibt es, und das wollte er auch zeigen. Er will aber auch darauf hinweisen, dass es sowas leider auch woanders gibt. Auch in anderen Ländern gibt es immer noch diese Zwangsehen, also darauf wollte er verweisen. Aber ich finde eben, du hast so schön mit dieser wunderbaren Aya auch ein Vorbild geschaffen. Also ein junges Mädchen, an dem man sich auch orientieren kann, but with Aya, you really created something like a role model. So ist sie ein Vorbild?
Yeah, I mean, it's she kind of disrupts the community, right? She brings something modern and something new, and kind of Ahmed recognizes that in her, right? So it's love at first sight in a way. Yeah. He finds his kind of spirit, spiritual match in this in her, and I think you know she kind of drives a lot of his actions and his motivations in the film.
Also die Geschichte einer ersten Liebe, die beiden verlieben sich ja auch, und Aya, übrigens muss ich auch noch sagen, wird gespielt von Dora Akan Slatanova, und sie bringt ja auch wirklich Unruhe in dieses Dorf. Sie mischt das alles auf und sie bringt eine neue Richtung rein und neue Gedanken, und das ist eben auch Teil dieser Liebesgeschichte, die so schön erzählt wird in dem Film DJ Ahmed, über den wir auch gleich weiterreden. DJ Ahmed ist jetzt im Kino zu sehen aus Nordmazedonien, die Geschichte eines jungen Mannes, eben Ahmed, der mit der Musik und mit der Liebe versucht auszubrechen, auch aus einer sehr engen Dorfgemeinschaft. Dachte mir, vielleicht ist das sogar eine Art Traumsequenz immer wieder, denn er liebt ja Musik, er will zum Rave, und im Wald nahe des Dorfes ist ja auch immer so ein Rave. Und ist das jetzt eine reale Vorstellung, neben seinen Schafen, die er immer hüten muss, dass er zum Rave gehen kann? And I thought for a moment that these wonderful rave scenes in the forest are something like a vision, maybe more like a dream, it's not reality.
Yeah, we played a lot of it with this kind of POV perspectives and kind of mixing, let's say, kind of like almost dream sequence with reality. But I think what kind of was the motivation of this was kind of trying to imagine the first time I went to a rave or I ran into a rave, and how it was almost a spiritual kind of experience to see that there is a place that you, where you can be different without judgment, where you can be loud, where you can be rebellious and meet other people like you. So, but this was one of the first scenes that I wrote in this film, and it was such a strong scene for me, because I felt like it's something that could really happen in Macedonia.
Also die Frage war, wie real das eigentlich ist, dass da in dem Wald dieser tolle Rave stattfindet, wo er endlich frei sein kann. Und da sagt er, ja, wir haben schon oft gespielt mit solchen Mischungen, mit Träumen, mit Visionen und Realität, aber hier war es viel mehr beeinflusst, war die erste Szene, die überhaupt geschrieben hat, diesen tollen Rave im Wald in der Nähe des Dorfes, von seiner eigenen Erfahrung beim Rave. Also plötzlich eine fast spirituelle Erfahrung zu machen, rauszugehen, eine ganz andere Welt zu erleben, und das hat er eben als Ausdruck von Freiheit mit in den Film hineingenommen. Gespielt übrigens wird dieser tolle Ahmed, den wir so mögen, mit dem wir mitgehen, von Arif Yacoub, und das ist ein Laiendarsteller, der mich übrigens manchmal an Pasolini-Figuren erinnert hat. Er hat sowas von diesen Straßenjungs, die es bei Pasolini gibt, mit diesem Rollkragenpullover und diesen Locken. Also wie bist du auf ihn gekommen? Wie hast du ihn gefunden? Denn er ist, wie gesagt, ja kein professioneller Schauspieler. And to talk about Ahmed, Arif Yacoub, and he's amazing, by the way, but he's non-professional.
All three, the kids that are in front of the camera, is their first time in front of the camera. We were incredibly lucky, I feel, that we got all three of them within a 30-kilometer radius around this village. Ahmed, or Arif Yacoub, he's from the village where we shot the film, so he brings, you know, this extra authenticity to the film, and I think they carry the film on their shoulders, you know. They
are there stars now in Macedonia, North Macedonia?
Yeah, they're absolutely, absolutely.
Also er hat gesagt, es war wirklich ein großes Glück, alle drei Kinder. Also es ist ja einmal Aya, also die er sich verliebt, dann eben Ahmed selbst, aber eben auch der kleine Junge. Die sind alle wirklich nicht professionelle Schauspieler, haben zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Sie hatten wahnsinniges Glück, die zu finden im Umkreis von 30 Kilometern von diesem Dorf, wo sie auch gedreht haben. Und bei Arif ist es sogar so, der kommt aus dem Dorf selbst. Also er bringt das Authentische auch mit. Und ich habe gefragt, sind sie Stars jetzt? Das sind sie in Nordmazedonien. Also kennt die jetzt wirklich jeder, und sie sind sehr, sehr bekannt geworden. Und ich frage mich bei diesem ganzen Film, wie du diese Mischung hinbekommen hast. Das nochmal ganz klar zu sagen. Es hat was von einem Rave-Musical. Es ist aber auch eine Dorfgeschichte. Es ist der Kampf von Tradition und Moderne. Und es ist nicht mit professionellen Schauspielern gemacht. Und es funktioniert in dieser ungewöhnlichen Mischung. And I really ask myself, how did you manage to have that kind of mixture? Rave-Musical, the way village story, conflict between tradition and modern things. So how did you manage to be non-professional actors? All of them, I think.
Yeah, I'm not sure how I managed, to be honest. I think it was just trial and error, and kind of I always enjoy writing and mixing genres. It's what I really enjoy, because I feel life is a mixed genre. So I think sadness and happiness, tragedy and ecstasy, you know, I think it's all mixed together. Very rarely it's black or white in life. So I try to transfer that to the projects I do. And here somehow miraculously it worked, even though I could easily see how it couldn't work in many different ways.
Also er sagt, er liebt das eben zu mischen. Das hat er immer schon gemacht. Also Trauer, Humor, Ekstase, all diese Gefühle gehören für ihn unbedingt zusammen, und er weiß auch nicht genau, wie es jetzt funktioniert hat, dass es zusammenging. Er weiß, es gibt Beispiele dafür, dass es eben nicht funktioniert, aber offensichtlich hat es ja jetzt hier funktioniert. Und bedeutet das etwas jetzt auch für die Filmindustrie? Gibt es da vielleicht auch dadurch vielleicht so einen Auftrieb? And does it huge success of this beautiful movie mean something to the film industry in North Macedonia? Maybe like an encouragement?
Oh, absolutely, absolutely. I think, I mean, I'm hoping for, you know, the the budget of the film fund increasing. You know, I heard from many people that, you know, now with some previous films as well. Like, so I think there's a new wave kind of cinema coming from Macedonia, and it's going to be very exciting over the next years. And I hope that, you know, the world sees more and more films from Macedonia. Yeah.
Es gibt wirklich eine große Ermutigung, auch eine Veränderung in der Filmindustrie. Also eine ganze Reihe von Filmen sind auf Festivals zu sehen. Komm raus, die Budgets sind erhöht worden, es gibt mehr Förderung. Und wir machen den Anfang jetzt mit DJ Ahmed, der über große tragische Themen gleichzeitig erzählt, mit einem sehr liebevollen Blick auf die Menschen dort in diesem kleinen Dorf, wohin der Rave längst gekommen ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich beim Schöpfer dieses Werkes, bei Georgi M. Unkowski. It was a great pleasure talking to you. Thank you so much.
Thank you so much. And I hope people come to see the film and hope you like it.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und in dieser zweiten Runde haben wir berühmte Schauspieler hier bei uns zu Gast. Zum einen Florian Stetter, den man ja bestens aus vielen Produktionen kennt, Fernsehen und Kino. Zusammen mit der Regisseurin Nancy Biniadaki stellt er den Film Maisun vor. Eine sehr intensive, dramatische Ehegeschichte und dann inzwischen längst ein internationaler Star. Zwei Berlinale Bären hat sie bereits als beste Darstellerin erhalten. Sandra Hüller, jetzt zu sehen in einem sehr fantasievollen und sehr menschlichen Science-Fiction-Film. Also gleich im Gespräch zu erleben, Sandra Hüller. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen.
Um 6 ist der Call mit New York. Ich versuche aber zum Abendessen nicht zu machen.
Ist mir heute nicht gut?
Können wir ein andermal drüber sprechen? Ich bin.
Bräuchte ich einmal bitte Ihre Personalien? Übrigens, Ihr Pass läuft bald ab. Genau genommen in 2 Monaten.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin Maisun ist ein bereits ausgezeichnetes Drama über eine junge Frau in Berlin. Sie kommt aus Ägypten und plötzlich bricht alles über ihrem Kopf zusammen. Und zwar nicht nur ein Problem, sondern ganz viele tiefe Konflikte öffnen sich plötzlich. Ein Drama, das auch eine Familiengeschichte ist. Ein Drama, das eine Geschichte erzählt, die unheimlich viel mit uns zu tun hat, finde ich gerade in diesen Tagen. Gleichzeitig aber auch eine universelle Geschichte erzählt, was Liebesgeschichten ja immer sind. Ich freue mich sehr, dass die Schöpferin dieses Films bei uns ist. Ganz herzlich willkommen. Sie ist deutsch-griechische Regisseurin Nancy Biniadaki. Herzlich willkommen. Erstmal schön, dass du da bist.
Danke, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank.
Du sagst schon völlig zu Recht wir, denn du hast einen der beiden Hauptdarsteller mitgebracht. Es ist eben auch eine Ehegeschichte, Szenen einer Ehe, die übrigens ganz freundlich beginnt. Man denkt am Anfang, das ist eine wunderbare, gut funktionierende Ehe, ist ja oft so, wenn man nicht hinter die Kulissen schauen kann. Und dieser junge Mann, der Tobi, wird gespielt von einem sehr beliebten deutschen Schauspieler, nämlich von Florian Stetter. Florian, schön, dass du mal wieder hier bist. Hallo.
Knut, vielen Dank. Es ist großartig, wieder hier zu sein.
Da gibt es so eine dritte im Bunde, die erwähnen wir jetzt, nämlich die ist nicht da, aber Sabrina Amali ist eben diese junge Frau und das ist eine ganz intensive Rolle, auch im Zusammenspiel mit dir, darüber werden wir noch sprechen. Aber zunächst mal, lass uns doch mal nachdenken über diese Verstörung dieser jungen Frau, denn im Grunde könnte man sagen, wie gesagt, am Anfang, 2 Kinder, toller Mann, schöne sommerliche Atmosphäre, guter Job auch, finde ich, als Ägyptologin, Archäologin, ist sie im Museum angestellt, führt Menschen dadurch. Also am Anfang könnte man denken, du erzählst uns eine Idylle, die zerbricht dann.
Darüber genau wollte ich ein bisschen explore in meinem Film.
Erkunden, wie, ne? Was ist da los?
Wie zerbrechlich unser Glück ist und wie einfach ist es, dass die Balance und die Sachen, die wir lieben, nacheinander kaputt gehen können. So entstehen Krisen und es ist eine Frau in einer sehr, sehr großen Krise, die sie nicht erwartet hat.
Man könnte sogar sagen mehrere Krisen, aber eine Krise ist die, die ausgelöst wird durch Tobi, muss man ganz klar sagen. Ja. Denn dieses Geständnis, das da plötzlich kommt, also wir ahnen ja schon ein bisschen was, nicht? Diese Anrufe, das kommt ja trotzdem für sie aus heiterem Himmel. Also warum ist das so überraschend auch? Vielleicht kannst du das Geständnis auch mal wiederholen hier an der Stelle.
Naja, das Geständnis ist einfach, dass er eine Affäre hat. Und eigentlich erstmal nicht drüber reden will. Er will gar nicht so das groß zum Thema machen, aber sie spürt es in ihrer Emotionalität und merkt einfach, da stimmt was nicht und zwingt ihn dann eigentlich dazu, das zu bekennen quasi. Und er tut es dann auch und dann nimmt bei ihr so ein Lauf plötzlich beginnt, weißt du, wo sie einfach anfängt zu rennen und er kann sie nicht mehr stoppen und sagt dann eigentlich, dass er sozusagen die Heimat bei ihr nicht verlassen will deswegen, dass ihm das jetzt passiert ist, aber dass er eigentlich dafür kämpfen möchte, dass die beiden weiterhin eine Zukunft haben, auch mit ihren Kindern und so. Aber sie ist da gnadenlos auch und lehnt ihn ab und sagt, nee, du weißt gar nicht, was du hier gerade anrichtest. Und so, wie Nancy gesagt hat, ist es dann eben, kommt sie immer mehr in eine Krise rein und alle anderen irgendwie auch um sie herum. Was ich zu Nancy noch sagen wollte, was ich so toll finde, Nancy glaubt an die Kraft der Liebe. Sie hätte das Drehbuch auch geschrieben. Und das ist eben nicht sozusagen, wie so typisch deutsch wäre, alles scheiße, vor allem Liebe, Kacke, funktioniert eh nicht. Sondern du gibst dem trotzdem eine Chance. Und die beiden ringen darum. Das ist so toll. Also sie ringen darum. Sie wollen natürlich mit unterschiedlichen Intensitäten, aber es geht um was. Und die Liebe will nicht sofort aufgegeben werden.
Ja, zumal wenn Kinder da sind, nicht? Also wenn es eine Gemeinschaft ist, die man auch erhalten will, das kann ich gut verstehen. Das würde schon reichen, glaube ich, für einen sehr dramatischen Film, nicht? Also so eine plötzliche Eröffnung und alles bricht zusammen. Jetzt kommt aber noch so viel anderes dazu, zum Beispiel ihr Job, wo man ja denken könnte, dass sie gut aufgehoben, sie führt da so Gruppen durchs Ägyptische Museum in Berlin. Auch da gibt es dann diese Irritation. Das ist fast eine Spiegelung auch von den anderen Krisen. Warum mag sie diesen Job plötzlich nicht mehr?
Wir machen ständig kleine oder größere Kompromisse in unserem Leben. Auch um dieses Glück zu finden. Der Job ist nicht der perfekte Job. Und wenn plötzlich etwas fängt an zu zerbrechen und ihr Privatleben ist nicht mehr so stabil, dann kommen alle Probleme raus. Und der Job ist nicht der Job, den sie sich geträumt hatte. Sie verliert auch langsam die Kraft, diesen Job zu machen. Sie verliert die Kraft, Alltagssachen zu machen. Und all das passiert, weil eine große Angst in ihr kommt und durch diese Angst kommen viele dunkle Kräfte, die sie vorher nicht wusste, dass sie existieren. Und viele von uns auch nicht wissen, dass sie in uns sind. Deswegen ist diese Figur hat so viele Facetten, weil ich wollte genau zeigen, dass wenn man in große Angst ist, dann verliert man wirklich die Möglichkeit, rational zu denken. Und weil Florian auch über die Liebe gesprochen hat und ist eine Figur, die so stark liebt. Natürlich, wenn diese Liebe zerbricht, dann kann sie nicht mehr rational denken. Und das nimmt alles, carries away.
Ja, nimmt alles beiseite, schiebt alles weg. Also Sabrina Amali spielt das, was Florian auch schon angedeutet hat, eben mit so zunehmender Wut und auch Aggression gegen sich selbst. Also es wird immer intensiver. Und da gibt es ja sogar Momente, finde ich interessant, nennt sie, wo das Rationale ausgeschaltet wird, auch im Visuellen. Wo man nicht mehr ganz genau weiß, passiert das jetzt gerade in ihrem Kopf oder sind das jetzt so Visionen? Also da verlässt du ja auch so die realistische Spielweise, Erzählweise?
Ich lasse ein bisschen ein kleines Fenster offen zu etwas anderem. Ich glaube nicht, dass ich das Realistische verlasse. Aber was vielleicht für die Menschen aus dem Süden bekannter ist als im Nordeuropa, wir glauben ein bisschen an das Nicht-Realistische, an diese Kraft, die von irgendetwas in uns kommt. Und ich wollte so ein kleines Fenster da offen lassen.
Also Maisoon ist etwa so seit 10 Jahren in Deutschland, ja. Macht eben nach diesen Job, wo es auch rassistische Anfeindungen gibt. Auch das sind ja so Erfahrungen, die ja dann natürlich die Freude an dieser Arbeit dann verleiden. Aber Florian, interessant finde ich auch, so ganz genau erfahren wir auch nicht, was mit ihr zum Beispiel in Ägypten war. Einmal heißt es irgendwie, du hast mir meinen Bruder genommen am Telefon. Das bleibt ganz im Wagen. Wie habt ihr beide euch das so hergenommen? Habt ihr euch eine Geschichte für sie ausgedacht oder habt ihr auch beim Spielen das so im Wagen gelassen, wie es ja auch der Film tut?
Also ich glaube, dass Sabrina hat bestimmt, wenn du Sabrina jetzt fragen würdest, die hat natürlich ihre eigene Geschichte, die sie da im Hintergrund hat. Aber ich als Tobi, glaube ich, ist, weißt du, das ist ja quasi auch die Schwierigkeit, wie die aufeinanderprallen. Also die Maisoon mit ihrer irrsinnigen Geschichte aus der Revolution, wo sie auf der Straße war, wo der Bruder gestorben ist. Und jetzt Tobi, der aus einem völlig anderen kulturellen Hintergrund kommt, aus Deutschland, die irgendwie denken, das funktioniert alles ganz gut und dann merken, sobald eben so eine Krise kommt, in der sie da immer mehr sind, wird es eben nicht mehr so leicht. Und dann hat man nicht mehr sozusagen die gleichen Anker. Und da ist es, war es eigentlich gut, wenn wir da sozusagen nicht uns alles immer kommuniziert haben.
Aber trotzdem wussten auch beide, was genau das große Problem war, was Klar. in dieser großen Nacht passiert ist, wo Maisun die Entscheidung trifft, in Deutschland zu bleiben. Und das würde ich jetzt ungern sagen, falls jemand doch den Film sieht, weil das ist ein wichtiger Moment. Ja, ja. Wir wollten aber die Geschichte nicht erzählen komplett, weil natürlich in diesem Sinne bewegt sich die Narrative des Films im Realismus und in einem realistischen Gespräch sagt man nur kleine Hints von der Geschichte. Mhm. Aber Florian und Sabrina wussten, was genau in der Nacht passiert ist.
Aber das Schöne ist, wenn ich das noch ergänzen darf, Knut, dass eben Nancy als Regisseurin, dass du eben nicht die Dinge so ausbügelst. Mhm. Das finde ich so toll. Du gibst nicht alle Antworten sofort, sondern du teest manchmal Sachen an und man kriegt eine Emotionalität als Zuschauer und darf sozusagen die Geschichte selber weiter imaginieren und kriegt nicht sozusagen sämtlichen Fraß vorgesetzt, sondern man darf sich da was Eigenes denken. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Kompliment für Nancy, weil das wirklich deine Zauberhand ist, finde ich.
Und das sieht man im Film sehr deutlich, auch diese Zauberhand, wie du so schön sagst, und wie das hergestellt wird, wie diese Geschichte überhaupt erzählt wird, das bereden wir gleich. Bei uns zu Gast ist Nancy Bignadaki und der Schauspieler Florian Stetter zu sehen in dem Film Maisun. Einiges haben wir schon erzählt von den Konflikten, von den tiefen Konflikten auch in dieser Ehe. Und Florian, ich denke, wir dürfen den Tobi auch mal nicht so ganz leicht davonkommen lassen, weil er ist auch sehr ambivalent, finde ich, in seinem Verhältnis zu ihr. Nicht auf der einen Seite merkt man, da ist diese Bindung da, ganz klar, auch eine lange Ehe, zwei Kinder. Aber dann eben die Frage, er schwärzt sie sogar beim Jugendamt mal irgendwann an. Mhm. Er hält sie irgendwie auch für durchgeknallt an einer bestimmten Stelle. Also das sind schon zwei sehr unterschiedliche Strategien, um mit ihr umzugehen. Wie geht das zusammen?
Ja, aber Knut, du weißt, dass mich das auch am meisten reizt, solche Figuren, die eben auch ein Gefälle haben, die eben auch sozusagen was Dunkles haben. Und das hat der Tobi natürlich auch, weil er überfordert sich mit dieser Frau. Er denkt, er könnte da easy sozusagen wieder auf Spur kommen mit ihr. Das funktioniert aber nicht, weil sie hat diesen ganzen, ihren eigenen Kosmos und er lügt sich eigentlich in die Tasche, weil er ist eigentlich nicht mehr wirklich glücklich mit ihr, findet dann sozusagen eine Alternative, die scheinbar irgendwie leichter ist für ihn und entscheidet sich dann letzten Endes dafür. Und es ist eben nicht so, dass er irgendwie sagt, du, kein Problem, vorbei und ich bin wieder da. Aber mehr erzähle ich jetzt auch nicht, weil nicht. Das wird dann, genau.
Ja, aber ich wollte auch etwas dazu sagen. Ich bin dankbar an alle Schauspieler und jetzt, wenn wir über Tobi sprechen, dass Florian hat die Figur wirklich geliebt. Mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. Und so hat er sich getraut, wirklich starke und schwierige Sachen zu tun, ne? Without judging. Ja.
Ohne das zu beurteilen. Ja. Das tun wir als Zuschauer und wir werden immer hin und her gerissen und fragen es natürlich auch. Da machst du es uns ja nicht leicht. Sie geht dann so los. Also ihre Energie ist so ungebremst. Sie hat dann natürlich dann wirklich auch was Irrationales. Ich dachte manchmal so an einen weiblichen Michael Kohlhaas. Sie hat doch mal was von Kleist, von diesem Toben, von diesem Wüten, nicht? Das setzt du ja dann irgendwie auch um und zwar in deiner Art der Beobachtung. Du lässt dir viel Zeit, bist sehr nah dran an den Figuren, auch ganz buchstäblich mit der Kamera sehr nah dran. Also ist das so dein Erzählstil, zu sagen, ich gehe unmittelbar ran und nun schaut mal genau hin und macht euch euer Bild?
Das war in diesem Film schon vom Drehbuch, das war die ganze Narrative wurde gebaut auf die Perspektive von dieser Hauptfigur. Es gibt keine Szene, wo sie nicht dabei ist. Am Anfang gab es manche Szene, die ich dann einfach weggelassen habe, weil es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir folgen ihr und genau diese Narrativart vom Drehbuch folgt auch die Regie danach und die Kamera. Die Kamera ist entweder auf ihr Gesicht oder direkt hinter ihrem Körper und folgt ihr im Raum. Der Grund dafür ist natürlich, dass möchte ich, dass der Zuschauer mit ihr die ganze Geschichte erleben kann und nicht nur sehen, sondern wirklich emotional erleben, um genau diese Irrationalität ein bisschen zu akzeptieren, weil sonst versucht man zu verstehen, aber man kann nicht alles verstehen.
Du hast auch das Drehbuch geschrieben, das muss man auch sagen, Nancy.
Florian, wie war denn für dich als erfahrener Schauspieler jetzt doch diese sehr intime, vielleicht sogar bedrängende Arbeitsweise, also mit dieser nahen Kamera, mit dieser, überhaupt dieser enormen Nähe, finde ich, in diesem Film?
Ich fand es wunderbar, weil ich finde ja da, also ich finde ja gerade sozusagen, wenn es emotional wird, eigentlich die Reduzierung am besten, dass man schaut, wie kommen wir zum Konzentrat. Und dadurch, dass Nancy und Jean-Marc, der die Kamera gemacht hat, so nah an uns dran waren, mussten wir sozusagen, konnten wir eigentlich absolut intim sein, ohne das Gefühl zu haben, dass wir hier gerade spielen. Dazu muss man auch sagen, dass Nancy uns ganz oft eben die Szenen hat durchspielen lassen. Wir haben 4-5-Minuten-Szenen durchgespielt. Jean-Marc Junge ist dann mit der Kamera immer wieder, je nachdem, was er gebraucht hat. Aber wir haben immer wieder sozusagen den ganzen Lauf bekommen. Und das ist natürlich für einen Schauspieler wunderbar, weil wir dadurch den emotionalen Bogen nie verlassen mussten, sondern konnten immer wieder sozusagen uns da voll reinschmeißen.
Noch eine letzte Frage, Nancy. Es gibt ja auch eine politische Dimension in all ihren Krisen, haben wir noch gar nicht erwähnt, nämlich die Gefahr, dass ihr Pass abläuft, dass sie vielleicht sogar ausgewiesen wird. Das sind ja alles Dinge, die bedrängen sie nochmal zusätzlich und haben eben auch was mit ihrer Geschichte zu tun. Insofern denke ich mir, ja, Liebesgeschichte ist es auch, aber es ist eben auch eine sehr politische Geschichte, die du erzählst. Nicht vordergründig, aber es schwingt immer mit.
Natürlich. Und das war auch schon vom Anfang an mein Ziel. Ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, die für viel mehr Sachen kämpfen muss als ich als europäische Bürgerin. Weil ganz viele Teile von Maisuns Geschichte erlebe ich, erleben ganz viele Frauen. Ich komme auch aus einem anderen Land. Ich bin Mutter, ich versuche zu arbeiten, ich versuche die kulturellen Unterschiede zu balancieren. Aber es gibt Frauen, die müssen für Sachen kämpfen, die wir als selbstverständlich nehmen. Nicht nur hier, sondern auch in ihrem Herkunftsland. Ich glaube wirklich nicht, dass man ohne Politik leben kann. Und Maisun hat versucht, wenn sie das neue Leben hier in Berlin baut, ohne Politik zu leben. Aber die Politik folgt ihr und droht jeden Moment alles wieder auseinanderzunehmen.
Insofern erinnert mich der Film an Gelbe Briefe, also an den Film, der jetzt den Goldenen Bären gewonnen hat bei der Berlinale. Da geht das Paar zwar nicht fremd und geht nicht daran zugrunde, sondern eben an dem äußeren Druck. Aber auch hier in deiner Geschichte geht es um den Druck, auch den politischen Druck auf ein Paar und auf die Dynamik eines Paares, auf das Zusammenhalten. Die Reaktion auf den Druck können wir in diesem Film sehen. Maisun, übrigens ausgezeichnet als bester Film bei dem reizenden kleinen Festival in Ahrenshoop. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ganz wunderbar war das. Und da habe ich den Film zum ersten Mal gesehen und auch nichts vergessen von dem, was da so eindringlich erzählt wird. Mit zwei hervorragenden Schauspielern, Sabrina Amali, die dafür ausgezeichnet wurde, und zwar schon zweimal in Thessaloniki und in Oldenburg, und mit Florian Stetter, nehme ich herzlich danke, dass er bei uns war. Dankeschön.
Danke dir, Knut.
Und natürlich danke ich ganz herzlich der Schöpferin dieses Werkes, Nancy Biniadaki. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ich verstehe, dass Sie mich als richtig für die Mission erachten. Ich verstehe die Konsequenzen.
Objekt im Anflug.
Wenn wir nichts unternehmen, sehen wir zu, wie unser Planet ausgelöscht wird, einschließlich uns.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Gerade haben wir uns gesehen und sehr gefreut über Ihren zweiten Silbernen Bären bei der Berlinale für Rose. Ein eindrucksvoller Film, ein Arthouse-Film, und Ihre große Vielseitigkeit führt auch dazu, dass es daneben natürlich immer wieder auch ganz andere große Projekte gibt. Also ich würde mal sagen, das ist schon ein Hollywood-Kracher, und zwar von zwei sehr originellen Regisseuren, Phil Lord und Chris Miller, die diese wunderbaren Filme gemacht haben. Lego The Movie und Spider-Man A New Universe. Wirklich Meilensteine, finde ich, der Animationskunst. Jetzt also ein Realfilm. Der Astronaut, das ist die Verfilmung des Romans von Andy Weir, und da sehen wir zum einen Ryan Gosling eben als diesen Astronauten, und als die Frau, die die Bodenstation betreut, sehen wir eben Sandra Hüller, und ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Hallo Sandra.
Ich freue mich auch sehr, Knut.
Sandra, im Prinzip sind es ja wirklich diese beiden Figuren, also es sind die Hauptfiguren, es gibt dann noch dritte Figur, das ist ein Alien, kann man ja sagen, weiß auch jeder, aber es ist schon interessant, wie so ein Film, der im unendlichen Raum her spielt, gleichzeitig auch ein Kammerspiel irgendwie ist zwischen diesen beiden, und diesen Gegensatz fand ich sehr reizvoll. Wie ging es dir damit? Denn im All bist du ja nie wirklich. Du bist ja immer da unten.
Ja, ich bin auch froh, dass ich nicht im All bin. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer im All. Und ja, genau, es sind diese drei Hauptfiguren, diese Alien- Puppe, kann man ja so sagen, die von 5 Puppenspielenden da bespielt wurde. Also es war nicht irgendwie ein Tennisball und dann hinterher wird das da so drauf gemacht, sondern die konnten wirklich in Dialog miteinander treten. Und dann wird er ja erst zum Astronauten. Er ist ja nicht von Anfang an einer. Also er muss sozusagen erstmal überhaupt dahin kommen, dass er ins All fällt, weil er ist ja eigentlich Grundschullehrer, der eigentlich Physiker mal war oder ist.
Also es geht um höhere Beträge, wie sich das gehört. Es geht um die Rettung der Welt. Man könnte sogar sagen, des Universums, weil eben die Sonne, nicht nur die Sonne, die wird gewissermaßen abgeschöpft. Nicht? Es gibt da merkwürdigen Strahl und man weiß nicht so genau. Und du bist jetzt mit dafür verantwortlich, diesen Mann zu überzeugen. Interessantes moralisches Dilemma übrigens, denn du weißt, einerseits ist der dafür überhaupt nicht geeignet. Vielleicht geht auch hops. Auf der anderen Seite musst du es tun. Ich dachte, das ist schauspielerisch vielleicht sogar der interessanteste Punkt gewesen, zu sagen, wie weit gehe ich mit meinem moralischen Gewissen?
Na, erstmal muss sie ihn ja gar nicht überzeugen. Sie muss ihn nur davon überzeugen, dass er an seine wissenschaftlichen Fähigkeiten wieder glaubt, die er irgendwie zur Seite gelegt hat, weil die gesamte wissenschaftliche Blase ihn abgelehnt hat, weil er eben behauptet hat, für Leben braucht es nicht unbedingt Wasser. Also das kann auch ohne das entstehen und dafür ist er ausgeschlossen worden. Und jetzt geht es erstmal darum, überhaupt wieder rauszufinden, wie kriegt man ihn dazu, dass er wieder ins Labor geht und forscht? Und wie kriegt man ihn dazu, sich überhaupt zu fokussieren? Weil er sozusagen eigentlich immer überall ist mit seinen Gedanken.
Du bist eine sehr schöne Figur für Ryan Gosling, finde ich, die ist ihm auf den Leib geschrieben. Hast du es auch so empfunden? Also dieses irgendwie auch, wie du sagst, ein bisschen verfusselt ist er ja auch, er ist vielleicht auch genial, aber so ganz steht er nicht mit beiden in der Realität.
Ich glaube, das ist tatsächlich für ihn geschrieben worden. Die Initialen sind ja auch gleich und Andy Weir hat ihm das Manuskript geschickt, bevor das Buch rauskam. Also das ist schon für ihn gemeint gewesen. Und ja, ich glaube wirklich, dass es eine Rolle für sein Leben sozusagen auch ist und dass er das auf eine Art und Weise ausgefüllt hat, die ist wirklich einzigartig und es hätte echt kein anderer machen können als er.
Wie war so euer Zusammenspiel? Also ihr kommt ja, finde ich, schon aus unterschiedlichen Welten. Das nochmal zu sagen, ich finde alles, was du spielst, was da unten passiert, das könnte auch so sein. Also da hat man gar keinen Zweifel, das ist relativ realistisch. Was er da oben erlebt, kann man drüber streiten, ist jeweils sehr fantasievoll. Also war das auch beim Spiel so ein Zusammenprall zweier sehr unterschiedlicher Welten, vielleicht auch Spielweisen?
Erstmal deswegen heißt ja Science Fiction und nicht Science Documentary, deswegen haben wir das so gemacht. Sagen wir mal so, also er hat natürlich in dieser Art und Weise, also zu spielen, viel mehr Erfahrung. Er ist ein großer Improvisator, er kann im Grunde seine Texte auch selber schreiben, wenn man ihn lässt. Es fällt ihm immer noch eine andere Wendung ein und noch ein Witz und noch ein Kommentar und das ist unglaublich schnell. Ich bin, glaube ich, nicht so eine Impro-Königin. Ich brauche Texte und ich brauche Figuren. Und ich bin aber gut, ich bin gut im Anwesensein und Zuhören und ich bin auch gut im Bewundern und das habe ich ausgiebig gemacht.
Das hat ihm auch entsprechend gefallen.
Also wir waren in dem Sinne Partner, dass sich da was ergänzt hat, glaube ich. Wenn ich jetzt auch so eine Impro-Königin gewesen wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen anstrengender geworden, ja.
Aber es passt eben auch zu deiner Rolle, also zu dieser Eva Strutt, dass die ja eben für die Vernunft steht, dass sie steht für das Organisatorische und das immer wieder in die Hand nimmt. Also ich dachte mir, das war wahrscheinlich auch eine ganz schöne Rolle. Davon träumt man doch auch so ein bisschen, die ganzen Schalter und das ganze Weltraum-Equipment und so. Also ich mag ja Science Fiction sehr und dachte mir, das ist schon eine schöne Welt.
Ja, ich fand es vor allem spannend, dass es jemand ist, der für seinen Erfolg nicht bestraft wird, das nicht rechtfertigen muss und sich auch nicht schämt. Das ist eine Figur, die tatsächlich einfach mächtig ist, also erwiesen die mächtigste Person der Welt, so wurde mir das zumindest verkauft, und an der, die aber an keiner Stelle irgendwie den Eindruck erweckt, sie müsste das beweisen oder irgendwie unterstreichen oder so. Es ist eben einfach so, und in dem ist sie aber verantwortungsbewusst, freundlich, zugewandt und hilfsbereit, und das ist ehrlich gesagt auch das, was ich von jemandem in so einer Position erwarte.
Also ich sehe das auch so gern, wenn Leute so ihren Job können, wenn die wissen, was sie tun. Nicht, das weiß sie ja ganz genau. Jetzt haben wir ja gerade eine Zeit, wo genau das Gegenteil von dem die Welt irgendwie beherrscht. Also nicht lauter viele alte Männer, die offenbar die Rationalität verdrängt haben. Also ich finde, der Film hat fast was von so einer positiven Utopie. Also es tut richtig gut, finde ich, dazu zu sehen.
Der Film tut wirklich richtig gut und der tut auf ganz vielen Ebenen gut. Also der ist erstmal so ein wirklich großes, also du hast eben gesagt, Kracher, das Wort würde ich jetzt, ja, aber ich, okay, machen wir so. Aber es ist, kommt tatsächlich wie aus einer anderen Kinoepoche, aber sozusagen mit dem Know-how und der Technik von heute, mit unfassbar schönen Bildern von Greg Fraser und dem Humor von diesem Regieduo und diesem Schauspieler, da hat sich etwas gefunden, was die ganze Zeit irgendwie parallel existiert hat, aber die gehören irgendwie zusammen. Das hat so eine ja, Utopie weiß ich gar nicht. Man sieht halt, es ist möglich. Also man hat nach dem Film wirklich den Eindruck, wenn wir uns zusammentun und wenn man bestimmte Sprachgrenzen oder auch Wesensgrenzen oder sowas überschreitet und sein Potenzial entfaltet, dann ist hier durchaus noch was zu machen.
Ich dachte immer an E.T. auch ein bisschen, also eine Korrespondenz mit einem ganz anderen Wesen aus einer ganz anderen Welt. Das ist natürlich damals mehr für Kinder gedacht, aber so eine Verwandtschaft gibt es so wie schon, finde ich.
Ja, ich glaube schon. Also es ist ein sehr liebenswertes außerirdisches Wesen, was wir da kennenlernen, was aber im Gegensatz zu E.T. nicht mal Augen oder Nase oder Mund oder sowas hat, sondern tatsächlich anders kommunizieren muss. Und trotzdem schaffen wir es und schaffen es vor allem die Puppenspielenden, vor allen voran James Ortiz, dieses Wesen so zugänglich zu machen, dass man sich echt verliebt in den und man will den irgendwie mit nach Hause nehmen, ja.
Es gibt ja also andere Formen der Kommunikation, hast du ja schon angedeutet. Sie können kommunizieren, aber was ich auch sehr reizvoll finde, ich denke, es ist im Roman angelegt, es ist auch Kommunikation über Kunst. Also es werden Kunstgegenstände hergestellt und die zeigen die sich gegenseitig und spielen dann geradezu. Also über Spielen und über Kunstausübung den anderen verstehen, ist vielleicht auch ein Teil dieser Botschaft und für eine Schauspielerin ja auch Teil des täglichen Berufs irgendwie.
Das finde ich total toll, dass du das so siehst. Ja, die lernen sich tatsächlich über Spiel und spielerische Auseinandersetzung kennen und vor allem auch darüber, keine Angst voreinander zu haben, was ja tatsächlich heute leider eher hoch im Kurs ist, sich erstmal zu fürchten und dann in der Übersprungshandlung irgendwie gemein oder sogar irgendwie gewalttätig zueinander zu sein. Die machen halt genau das Gegenteil und die Arbeit war auch so sehr spielerisch. Also ja, und dass es sich über Kunstgegenstände, dass man sich darüber rantastet, das ist ein sehr schöner Gedanke.
Weil du gerade von der Arbeit sprichst, das interessiert mich natürlich sehr. Du hast schon international gearbeitet, aber ich stelle mir ja vor, das ist ja auch ein doch teures, großes Projekt. Dann diese beiden auch verrückten Regisseure, möglicherweise stelle ich mir jemand so vor. Wie läuft das dann ab? Ist das völlig anders, als wenn du jetzt in Deutschland einen Arthouse-Film drehst? Oder sind die spielerischen Vorgänge die gleichen?
Es ist beides. Es ist vollkommen anders und gleichzeitig machen wir ja alle irgendwie nur Filme und weiß auch gar nicht immer, ob diese Unterteilung in Arthouse und Blockbuster so hilfreich ist. Es sind halt alles Filme, die sind unterschiedlich und selbst in den verschiedenen Genres gibt es dann auch nochmal riesige Unterschiede. Also am Ende ist es natürlich alles interessant. Also so geht es mir immer. Ich finde alles erstmal spannend, bis ich dann irgendwann mal einen Saal verlasse, da muss schon viel passieren. Und also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gleichzeitig hätte ich erwartet, dass man den Druck, der natürlich durch das viele Geld, was es da gibt, herrscht, dass man den irgendwie spürt und das ist halt gar nicht so. Und da habe ich gedacht, das ist dann vielleicht doch der wahre Luxus, dass die Menschen, die daran arbeiten, es irgendwie schaffen, das Set so frei von Angst oder Versagensängsten oder was weiß, oder Erfüllungsdruck oder sowas zu halten, dass man tatsächlich einfach miteinander spielen und erfinden kann. Das war wirklich toll.
Magst du das Genre eigentlich? Also gibt es so Science-Fiction-Filme, die du besonders schätzt?
Ja, ich habe mich jetzt nochmal mit Alien beschäftigt, obwohl das natürlich in eine ganz andere Richtung geht. Da ist es ja nun wirklich eher die Dystopie. Ich liebe natürlich E.T., habe ich auch neulich nochmal geguckt. Ich liebe Arrival oder Interstellar. Und eigentlich mag ich eben am liebsten die Science-Fiction-Filme, die ohne Waffen oder Krieg auskommen, weil das haben wir ja hier irgendwie genug. Also wenn man sozusagen eine Geschichte erzählen kann ohne diese Zutaten.
Du drehst sehr viel und dadurch haben wir auch die Freude, dich jetzt doch gerade in diesem Jahr in zwei ganz tollen Filmen zu sehen, nämlich in Rose und Der Astronaut. Ein Film, wo du nichts Geringeres tust, als die Welt zu retten und zwar mit ganz klaren, entschlossenen Maßnahmen. So muss das auch sein und da gewinnt man wieder ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Sandra Hüller, vielen Dank dir.
Vielen Dank, Knut.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga live, diesmal mit Kerstin Hermes allein. Und wir erwarten natürlich mit großer Spannung die Begegnung Bayern München gegen den ersten FC Union. Ich sag mal so, bei uns im Tippspiel, da glauben die Leute an Union. Sie können ihre Meinung noch abgeben, etwa bis 15.30 Uhr bei uns in der App. Machen Sie es gut und Ihnen ein schönes Fußball- und Kinowochenende. Tschüss.